Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kurskritik. Ich bin Susi und gehe heute in Flammen auf, aber nicht wegen dem Sonnenlicht.
Und ich bin Asfahan van Helsing und heute ramme ich euch meinen Pflock rein.
Oh!
Und ich bin
Sven. Das klingt aber nach einem anderen Genre, Entschuldigung.
Und ich bin auch dabei, Sven, und ich stehe auch auf sehr blutige Nächte.
Okay.
Haben wir alle denselben Film gesehen?
Ich will gerade sagen. Okay, wird interessant. Ja, wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema für unsere Kurzkritik-Folge ausgedacht. Und zwar besprechen wir heute Dracula, die Auferstehung aus dem Jahr 2025 von Luc Besson. Und wir vergleichen diesen Film zuerst einmal natürlich mit dem Roman, also mit dem Originalroman von Bram Stoker aus dem Jahr 1897. Und dann vergleichen wir das Ganze nochmal mit dem Film aus dem Jahr 1992, der da heißt Bram Stokers Dracula von Francis Ford Coppola. Das heißt, wir haben heute also ein fettes Programm und die Episode ist auch unterteilt in einen spoilerfreien Teil und in einen Spoilerteil. Genau.
Hast du mich gerade fett genannt?
Genau. Hätte sagen müssen, man hat mich schon schlimmer genannt. So.
In den letzten zwei Stunden alleine schon.
Ja, genau. Ja, bevor wir aber loslegen, haben wir ein paar Ankündigungen. Und zwar Ankündigung Nummer 1. Das hier wird die kleine Schwester oder der kleine Bruder einer großen Fakten. Was?
Was?
Dankeschön, Sven. Oh Gott. Nein. Also das hier wird die kleine Schwester oder der kleine Bruder von einer größeren Faktencheck-Folge sein. Das heißt, wir haben das Thema hier noch als größere Faktencheck-Folge geplant. Also wird es hier quasi eine Einstiegsfolge zu dem Thema sein. Und dann wollten wir gerne nochmal, das haben wir schon am Ende der letzten Episode getan, aber weil vorher ein Spoiler-Part kam, würden wir das jetzt gerne nochmal tun. Und zwar werden jetzt erstmal ein paar Kosmetik-Episoden folgen, da wir für die 130. Folge ein großes Thema geplant haben. Und zwar haben wir das Thema RPG geplant, also Roleplay-Games, das heißt sowas wie D&D zum Beispiel. Das heißt, wir werden den Film Dungeons & Dragons Honor Among Thieves besprechen und anhand dieses Films werden wir das ganze Thema RPG behandeln. Das heißt Arten, Geschichte, sag mal eine ganz allumfassend, eine sehr ausführliche Faktencheck-Folge. Wir gehen sehr tief rein, wenn wir genau, ja. Also das so Cheesehead werde ich jetzt wohl nicht mehr sagen brauchen, das ist überfällig, ja. Also, genau, wir werden ganz tief reingehen.
Ich habe auf Heilung gewürfelt.
Und, ja, genau. Okay. Und wir werden auch einen Experten zu Gast haben, und zwar werden wir Richard Wagner zu Gast haben. Er ist wirklich Experte auf dem Gebiet, also das heißt, er hatte die ersten Dungeons & Dragons, ich sag mal Ableger oder die ersten Regelbücher in der Hand und macht das Ganze schon seit 45 Jahren, macht auch Workshops zu dem Thema. Ihr findet ihn auf Instagram unter dem Namen Rick Games. Er hat auch eine Website, die wir auch noch unter die Folgenbeschreibung stellen werden. Deswegen, wir werden eine große Episode zu dem Thema machen, worauf wir uns schon sehr freuen, weil wir ja auch selber das Thema sehr gerne mögen. Also ich zum Beispiel spiele sehr gerne D&D und Asfar, von dir weiß ich, dass du sehr gerne Baldur's Gate spielst. Das spiele ich übrigens auch sehr gerne.
Und generell so das Videospiele, RPGs.
Genau. Ja, ich würde sagen, da können wir uns schon mal auf die Episode freuen. Und deswegen werden wir jetzt auch erstmal ein paar Kurskritik-Episoden machen, damit wir uns gut darauf vorbereiten können. Aber wir lassen uns immer was Tolles einfallen. Deswegen wird es heute auch mal eine etwas andere Kurskritik. Und ich würde mal sagen, wir starten gleich mal in die Handlung von dem neuen Dracula-Film, den wir jetzt als erstes besprechen werden. Das heißt, im spoilerfreien Teil geht es erstmal um diesen Film, auch wie wir ihn fanden. Und der Vergleich, den ziehen wir dann im Spoiler-Part, einfach weil sonst zu viel Spoiler drin sind und dann wäre es nicht mehr spoilerfrei. Deswegen, ja, also ich habe schon gesagt, wir besprechen heute Dracula, A Love Tale aus dem Jahr 2025 von Luc Besson. Es geht in dem Film darum, dass der Prinz Vlad im 15. Jahrhundert seine geliebte Frau Elisabetha verliert und daraufhin der Kirche abschwört und ja, den Priester unschön zurichtet, quasi seinem Glauben entsagt und damit zur bösen Seite wechselt. Ne? Also er geht sozusagen auf die dunkle Seite und die haben noch nicht mal Kekse da, sondern Er wird zu einem unsterblichen, bluttrinkenden Vampir und 400 Jahre später entdeckt er seine große Liebe Elisabetha wieder. Und sie wird wiedergeboren und er wartet quasi auf den Moment, wo sie wiedergeboren wird, und er trifft sie dann wieder und versucht sie natürlich für sich zu gewinnen. Und in diesem Film, also in diesem Dracula-Film, geht es um diese Liebesgeschichte, die steht im Vordergrund. Genau. Und unsere Konstellation sieht heute folgendermaßen aus. Sven und ich haben den Film gesehen, also den neuen Film, und Asfahar steigt dann quasi bei dem Vergleich mit ein.
Yes.
Ja. Wer will denn von uns anfangen, Sven?
Also, erstmal finde ich, hast du das schön erzählt, dass es eine sehr rührende, zu Herz gehende Liebesstory ist. Finde ich gut, dass du das so erzählt hast.
Aha.
Weil so hatte ich den Film nicht mehr im Kopf.
Also das ist jetzt zumindest dieser, was so im Vordergrund steht. So, das ist das, was im Vordergrund steht, aber es heißt, es,
das ist auch die Story.
So ist es, ist zumindest so gedacht. So gedacht ist es.
Kann man auch als Grundaussage des Films nehmen, weil das auch die Story ist. Aber da ist ja auch viel mehr drin. Für mich ist das so ein richtig schöner Edeltrash-Film. Also wirklich, Edeltrash. Der macht mir von Sekunde 1 bis zum Ende Spaß. Ich weiß, also Darsteller dabei, wie Christoph Waltz, die total drüber spielen. Aber gerade in dem Film, finde ich, passt das alles so gut rein. Und da macht die mir richtig Spaß. Und die Dracula-Geschichte hören wir ja nachher noch zigmal. Die ist ja jetzt nicht neu. Und darum finde ich das, wie sie so aufgeplustert haben, finde ich das schön. Ich hatte da richtig Spaß. Ich fand, da war auch ordentlich Sex dabei, genug Blut. Also war jetzt nicht zum Gruseln. Habe ich jetzt auch nicht erwartet, weil da gibt bessere Dracula-Filme für. Aber der war spaßig. Also ich fand den richtig unterhaltsam.
Mhm. Okay. Und deine Bewertung? Und gibt es auch Sachen, die du negativ bewerten würdest? Und was ist deine Bewertung insgesamt?
Ja, es ist natürlich, ein paar Szenen sind sehr klamaukig. Also die fand ich dann auch schon zu drüber, weil die dann auch rausgerissen haben. Du hast ja gesagt, wenn er da seinem Glauben entsagt, dann fällt er da vom Kirchturm. Oh, er lebt. Er geht wieder hoch, fällt wieder runter. Das wiederholen sie 2-3 Mal. Das war schon 1-2 Mal dann zu oft. Das ist schon ein bisschen zu drüber. Das wäre schon so ein Minuspunkt. Aber auch gerade noch wegen positiv, der Look, ne? Also das finde ich, haben sie schön gemacht. Also auch das, der ganze Set-Design, da war ich alles super mit zufrieden. Da muss ich das hinter keiner Serie wie Game of Thrones oder sowas verstecken. Also das fand ich schon doch sehr, sehr gut gemacht. Und ja, meine Bewertung insgesamt wären 3,5 von 5. Also ein schönes, unterhaltsames Filmchen. Wie gesagt, der war ja auch im Kino. Da hätte ich ihn gar nicht mal so als Kinofilm eingeordnet, weil es sieht gut aus, aber es sind nicht so die Mega-Schauwerte für einen Kinofilm. Aber so als Film zu Hause auf großem Fernseher geht das schon gut.
Mhm. Okay, jetzt bin ich dran. Oha. Jetzt wenn wir uns.
Jetzt geht's ab,
deswegen mein Opener. Also, oh Gott. Also, wo fange ich denn da an? Also, was hat mir erstmal gut an dem Film gefallen?
Titel.
Also, der Titel. Ende. Schaltet doch wieder ein bei der nächsten Episode. Nein. Oh. Also erstmal habe ich mich drauf gefreut, den zu sehen, und bin auch ganz unbedarft quasi in den Film reingestiegen, ohne vorher irgendwelche Kritik oder irgendwas davon zu schauen, habe einfach den Film angestellt und wollte mich ein bisschen berieseln lassen. Ja, also was hat mir gut gefallen? Erstmal muss ich sagen, die Darsteller und Darstellerinnen sind eigentlich gut gecastet. Also der Hauptdarsteller macht einen richtig guten Job und ich finde, er hat auch ein richtig passendes, schönes Gesicht. Er hat so ein besonderes Gesicht, was gut in die Rolle passt, wie ich finde. Ne? Also hat auch so ein bisschen eine besondere Gesichtszüge, was auch in manchen Szenen so ein bisschen animalisch wirkt. Das passt ja sehr gut zu Dracula, deswegen haben sie ihn gut gecastet, das muss man schon mal sagen. Also die Besetzung kann sich durchaus sehen lassen. Christoph Waltz spielt eigentlich wieder sich selbst. Aber es kann sich alles sehen lassen und es passt eigentlich auch ganz gut. Und ja, Christoph Waltz ist natürlich die passende Besetzung für den Priester, der die vernünftige Seite quasi darstellt, ne? Dafür sorgt, Dracula zu bekämpfen. Es wäre keine andere Rolle für ihn eher geeignet gewesen. Ja, es sind schöne Bilder dabei, also man hat sich was einfallen lassen. Kulissenmäßig waren wirklich schöne Sachen dabei, wenn die zum Beispiel in diesem großen Thronsaal miteinander da speisen, wie das ausschaut. Ich finde, er ist auch als alter Mann sehr gut dargestellt, ne? Also wenn ich jetzt zurückdenke an den Film aus dem Jahr 92, da ist ja auch diese Szene eben, wo Jonathan ankommt an das Schloss und dort mit ihm diniert und alles kennenlernt. Und da sieht er ja auch so aus, hat diese alte Frisur, also diese langen weißen Haare und dieser sehr verhärmte alte Mann. Und hier, finde ich, haben sie es ein bisschen besser getroffen, weil er halt wirklich so eine schöne Mischung aus Ekel, Grusel und einfach nur verwirrter alter Mann irgendwie so darstellt, weil Jonathan hat ja gar keine Ahnung, wer das eigentlich ist, ne? Also das haben sie schon ganz gut getroffen. Also da muss ich sagen, das haben sie schön gemacht. Wie gesagt, einige, die Kulissen sind auch schön dargestellt. Auch so dieses Zimmer, wo Mina dann drin sitzt und ihre Briefe schreibt mit dieser großen Glasverkleidung. Also da hat man sich schon was einfallen lassen. Also optisch macht der Film auf jeden Fall was her. So, jetzt kommt der Teil, der mir nicht so gut gefallen hat.
Also die Optik findest du gut, die Schauspiel findest du gut. Okay, jetzt bin ich gespannt.
Ja. Ja, also Luc Besson will hier eine Liebesgeschichte erzählen. Ich muss aber sagen, er greift diesen Part auf. Es sind natürlich auch Schnetzelszenen mit drin, zum Beispiel, und eben auch Vampir-Themen sind mit drin. Das gehört sich ja, das gehört ja dazu, ne? Aber ich finde, er verzettelt sich hier in der gesamten Geschichte. Das heißt also, dieses gesamte Gefühl, was wir in dem Film aus dem Jahr 92 von Coppola haben, kriegt er nicht mehr ansatzweise in diesen Film rein. Hier ein Teil, den ich mal verraten kann, es ist kein Spoiler. Er nimmt sich bestimmte Anhaltspunkte aus dem Jahr, also aus dem Film, der aus dem Jahr 1992 ist, und zieht sie rüber in diesen Film. Der Film soll ja nicht als Remake dieses Films gesehen werden, weil er ist ja im Prinzip auch eine Neuverfilmung des Romans. Aber er nimmt sich bestimmte Sachen aus dem Film von 92, sozusagen kann man ihn diesbezüglich schon auch so ein bisschen als Remake ansehen. Zum Beispiel, Elisabetta gibt es gar nicht in dem Roman. Die kommt nur in dem Film von Coppola vor. Und da ist die Liebesgeschichte, wie ich finde, sehr herzerwärmend, sehr dramatisch aufgezogen. Auch wie sie sich so vorher präsentieren, die beiden, eben als herzzerreißendes Liebespaar. Und da fühlt man, finde ich, mehr so ein bisschen die Dramatik, mehr diesen Schmerz, mehr dieses, als in diesem Film. Man hat, also Besson hat versucht, hier eben auch ihre Vorgeschichte zu zeigen. Wie waren die denn als Paar, bevor sie,
Aber das kommt doch vor.
Stirbt. Das kommt vor, natürlich kommt das
der
vor.
Der geht herzzerreißend für sein Land, für sein Weib. Geht er in den Krieg?
Nein, du verstehst nicht, was ich sagen will, Sven. Lass mich doch mal ausreden. Ich würde sagen, er versucht eben auch diese Paarzeit, wie sie zusammen waren, so ein bisschen darzustellen. Dann sieht man sie, wie sie zusammen essen, wie sie zusammen Sex haben, wie sie den Alltag so verleben. Aber das wirkt alles so banal und oberflächlich, wo man sich denkt, es wirkt jetzt nicht so, als wären die schon so lang zusammen und es ist tiefe Liebe. Das wirkt so ein bisschen 0815.
Wie in The Crow?
Ja, wie in The Crow. Das wirkt so ein bisschen wie in The Crow. Jetzt zeige ich mal hier so ein bisschen, wie sie miteinander rammeln und hier und auch Elisabetta. Ich nehme den Charakter Elisabetta auch nicht richtig ab. Also für mich hat der Charakter Elisabetta nicht so die Tiefe wie das aus dem Coppola-Film. Ne? Also Winona Ryder, ich liebe Winona Ryder an der Rolle. Also generell liebe ich sie, aber sie verkörpert diese Elisabetta in dem Film von 92 viel tiefgründiger. Aber hier, Luc Besson versucht es auch, aber er kriegt es einfach nicht hin. Es plätschert an der Oberfläche so, das wirkt so 0815 irgendwie. Für mich hat diese Figur auch keinen richtigen Tiefgang. Also das ist völlig verloren gegangen. Dann erzählt er einige Sachen unnütz viel aus, was an bestimmten Stellen gar nicht muss. Dadurch zieht sich der Film unnütz lang. Ihr Tod ist auch sehr seltsam dargestellt. Also in dem Original von Coppola ist es ja so, ich nehme an, wenn ich jetzt erzähle, ist es kein Spoiler. Es ist ja so, dass Elisabetta sich umbringt aufgrund einer Falschmeldung vom Feind. Ne? Also Vlad hat es ja vom Schlachtfeld geschafft und überlebt ja eigentlich, aber der Feind schickt ihr ja einen Brief, dass er gestorben ist, und daraufhin stürzt sich Elisabetta ja quasi in den Fluss und stirbt. Und Vlad findet sie dann eigentlich nur noch tot vor dem Altar liegen und ist bestürzt, dass seine Liebe des Lebens gestorben ist. In dem Film ist es aber leider wirklich sehr, sehr komisch erzählt. Also kriegt halt nicht diese Tiefe einfach rein, muss ich an dieser Stelle wirklich sagen. Und dann sind auch so einige Szenen, die hat er auch wirklich verhunzt einfach in dem Film. Das heißt, in dem Film von 92, und das ist auch im Roman, so möchte ich meinen, dass Dracula so drei Vampirfrauen bei sich dann halt hat. Die sind auch so ein bisschen dämonische Helfer, die er hat. die kommen eben auf und die bezürzen Jonathan so ein bisschen in dem Film von 92, also von Coppola. Aber hier hat er sich aus irgendeinem Grund gedacht, lasse ich diesen ganzen Handlungsstrang mal wegfallen. Er baut es erst auf, dass er enorm viele Leute beißt, ne, die seine Helfer werden sollen in dem Film, um Elisabetha wiederzufinden. So. Das wird aber gar nicht gebraucht, weil man denkt erst, dann sind die ja bestimmt irgendwo in seinem Schloss oder er rekrutiert sie in irgendeiner Form, ruft sie an, ne? Er hat ja Macht über alles, er hat ja eigentlich Macht über so dämonische Wesen, über andere Vampire, wenn er sie gebissen hat und ähnliches. Nein, also es wird zwar groß aufgebaut in dem Film, aber er fängt damit gar nichts an. Also er hat vielleicht eine Dienerin, die ihm dann auch Elisabetha bringt, aber die Diener, die im Film dargestellt werden, das sind so Steindämonen, so Gargoyle-mäßig, die so richtig schlecht animiert
sind. Ah, die sind funny gewesen, ey.
Nein, die fand ich richtig scheiße, wo ich mir denke, das versaut den ganzen Film, Leute. Warum lässt er sich denn solche schlecht animierten Sachen da einfallen? Das hat mir gar nicht gefallen, so. Das war auch ein ganz großer Minuspunkt und die sind auch nicht mehr gut animiert und kommen dann, also das hat alles so ein bisschen geschmälert, wo ich mir denke, warum lässt er sich denn so einen Quack einfallen einfach? Ja, also das sind so einige Szenen und auch unser Jonathan hat auch, der ist so ein bisschen so ein klamaukiger Charakter irgendwie so ein bisschen geworden, ne? Also er schnallt das von vorne bis hinten gar nicht, was da so passiert. Also offensichtlich passiert ja, als er da ankommt, passieren so einige Sachen, die nicht mit rechten Dingen zu sich gehen und er ist aber so ein gutgläubiger, freundlicher Charakter, der es gar nicht so richtig auf die Kette kriegt, dass sie bei ihm zu viel Comedy reingelegt haben, auch einfach. Und dieser eine Vampircharakter, der gezeigt wird, diese Dienerin, die er da hat, die ist auch so, das soll dann die Lucy darstellen, wo ich mir denke, also Lucy ist wirklich völlig übertrieben, überzogen dargestellt, so in dem Film von 92 kriegt er noch so einigermaßen diesen Balanceakt hin, so Lucy, diese Frau, die so ein bisschen sexy ist, so ein bisschen drüber sexy auch, aber irgendwie kriegt das noch hin, das Ganze zu balancieren, dass es eine schöne, gute Mischung ergibt. Hier ist es keine gute Mischung mehr. Also hier ist sie bewusst drüber und völlig überdrehter, nerviger Charakter, wo ich mir denke, warum muss man das so aufziehen in irgendeiner Form? Also ich habe vieles gehabt, was mich wirklich erzürnt hat an dem Film.
Okay.
Ja, also ich habe, wie gesagt, viel zu meckern gehabt an dem Film, sodass ich weiß nicht, wo ich bei meiner Bewertung geblieben bin. Ich, keine Ahnung, also ich gebe ihm vielleicht 2,5 oder so. Aber ich habe so viele Sachen zu meckern gehabt, was alles nicht gut gelaufen ist bei dem Film. Also 2,5 kriegt er von mir, leider. Also ich habe mich wirklich, wie gesagt, auf den Film gefreut, aber ich hatte so viele Sachen, die mir nicht gefallen haben, dass ich bei 2,5 von 5 Sternen gelandet bin. Ja.
Also können wir am Ende sagen, wenn man aus der Richtung geht, ich will so ein bisschen mehr Love-Romance in einem Film haben, sollte man vielleicht nicht den Film sich als die Nummer 1 Dracula-Film auf die Fahne schreiben. Aber andersrum, wenn du ein bisschen Spaß willst, ist so ein bisschen dumm Film. Ja, die Gargoyles sind ein bisschen trashig, gebe ich zu, aber sie sind so funny, wenn sie vorkommen. Ey, dann kannst du dir das Ding auf jeden Fall geben. Also es ist ein guter Film, den du abends guckst in einer geselligen Runde und dann laufen hast. Der ist jetzt null tiefsinnig. Also die richtige Dracula-Geschichte kriegt der null auf die Kette. Und du bist hier natürlich auch weit weg von der Jonathan Harker. Der ist hier wirklich eine Nebenrolle. Aber ey, trotzdem, ich finde ihn funny und ich glaube, wenn man aus der spaßigen Ecke geht, dann kann man sich den schon geben.
Okay.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Da ich den Film jetzt nicht gesehen habe und auch, jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Bock nach euren Reviews habe, den Film zu sehen, ob ich den durchflutschen lassen soll. Aber wie beginnt der denn?
Der beginnt auch so wie das Original, glaube ich. Also wir sind, glaube ich,
Schlachtfeld.
Okay.
Ja, er ist am Kämpfen, das geht relativ zügig los, er ist am Kämpfen, dann siehst du immer scharf umgeschnitten wieder zu ihr, dann gibt es irgendwelche ein bisschen Unruhen und dann kriegt sie irgendwie einen Brief zu und liest halt, dass er tot ist.
Also so
und er ist auf dem Schlachtfeld überlebt, aber.
Also wie der Bram Stoker-Film eigentlich. Also der vorher Francis Ford Coppola-Film.
Man sieht vorher noch Szenen, wie die sich lieben halt einfach. Da hat er versucht, ein bisschen Tiefe reinzubringen. Das habe ich schon kritisiert. Ne? Das ist ihm überhaupt nicht gelungen. Das wirkt wie 0815. So wie, das wirkt nicht so, als ob die sich eine tiefe Liebe füreinander empfinden und ob sie sich ewig kennen. Das wirkt halt so wie zwei Teenies, die einfach nur wild miteinander rumrammeln. Und einige cringe Szenen, wo ich mir denke, also
ja, sind halt auch scharf reingeschnitten, ne? Ja.
Weil man muss ja sagen, dass tatsächlich fast alle Versionen von Dracula anders anfangen. Weil das Buch beginnt ja mit den Tagebüchern von Jonathan Harker, wie er halt erklärt, wie er gerade auf dem Weg nach Transsilvanien ist und wie sozusagen seine Begegnung eben mit Dracula ist. Der Film von 1930, der mit Bela Lugosi, der beginnt tatsächlich mit der Ankunft von Renfield, wie er Dracula zum ersten Mal kennenlernt.
Mhm.
Und jetzt haben wir sozusagen mit der Coppola-Version noch eine andere Version. Aber jetzt ist es ja quasi echt nur eine Art Kopie von dem Coppola-Film oder von dieser Interpretation.
Also es geht so hier überwiegend nur um Vlad, also um Dracula. Er ist die Hauptfigur.
Und Elisabetha, ja. Genau, die ist im Originalroman aber gar nicht gibt. Und da wir jetzt schon anfangen, würde ich mal sagen, Achtung, wir gehen jetzt über in den Spoiler-Part, denn jetzt kommen die ganzen Vergleiche und da müssen wir ein bisschen mehr ins Detail gehen. Deswegen, ja, wer den Film noch schauen will, kann jetzt ja entscheiden, ob er oder sie ausschalten möchte oder hören möchte. Vielleicht sind noch einige nützliche Vergleiche dabei, wo er sagt, ja, da gucke ich mal doch lieber den Film, beziehungsweise hätte ich jetzt schon gebraucht, um ihn zu gucken oder nicht zu gucken, deswegen könnt ihr entscheiden. Jedenfalls kommt jetzt Spoiler!
Okay, dann, also wie gesagt, der Film am Anfang, also der Bram Stoker-Film fängt ja genauso an, also mit dieser Schlachtszene und eben das, wie Elisabetha gedacht hat, dass er halt gestorben ist und sich dann umgebracht hat und dann klagt er Gott an, bla 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 bla. Im Buch gibt es das gar nicht, die Geschichte gibt es überhaupt nicht, die Backstory. Also er bleibt eine mysteriöse, düstere Gestalt. Und das Lustige ist, wenn wir schon wieder bei tausenden Interpretationen sind, eigentlich am nächsten an diesem Originalbuch ist Nosferatu dran.
Ja.
Ja. Ja.
Weil Graf Dracula wird nämlich auch im Original Bram Stoker so beschrieben, mit einem langen, buschigen Schnauzbart und einer komischen, grauhaarigen Frisur und so adlerartigen Augenbrauen, die buschig zusammenwachsen. Sowas. Also genauso, wie es Robert Eggers in der neuen Version von Nosferatu gemacht hat, so wird er auch beschrieben.
Ja.
Und er wird im Buch tatsächlich auch ein bisschen freundlicher beschrieben am Anfang. Also er hat schon eine düstere Art, aber so eine einnehmende Art. Also er unterhält sich sehr gerne mit ihm, weil er ganz gut erzählen kann. Und ich finde, das ist jetzt zum Beispiel bei Bram Stokers Dracula gar nicht so drin. Ich finde den von vornherein creepy, schon seit der ersten Sekunde.
Und das habe ich ja auch schon angesprochen, ne? Dieser große Unterschied im Roman geht es gar nicht um so eine tragische Liebesgeschichte. Also Mina ist Mina und er versucht sie für sich zu gewinnen. Ne? Und es ist nicht so, dass Elisabetha, es gibt keine Elisabetha, die gibt es überhaupt nicht. Ne? Also es ist ja im Coppola-Film und jetzt auch in diesem Film von Luc Besson ist es ja so, dass es eine Elisabetha gibt, ne? Die gestorben ist, also eine Geliebte stirbt und sie wird wiedergeboren im 19. Jahrhundert und dann als Mina wiedergeboren. Diesen Handlungsstrang gibt es da nicht.
Nee, Mina ist tatsächlich romantisch für ihn überhaupt gar nicht interessant. Er ist eher so ein Beutewerkzeug-Dingens für ihn. Also ja, also er hat keinerlei romantische oder überhaupt irgendwelche emotionalen Gefühle für sie. Und das ist natürlich im Film bei euch jetzt so sicher auch genau wie im Coppola-Ding, oder?
Ja, klar. Das ist sein... In dem neuen Film ist es sein Lebenselixier, ne? Als er sie wieder trifft.
Im Coppola-Film ist es ja eher so, dass er sie zufällig wieder trifft. Er wusste gar nicht, dass sie wieder geboren wird, ne? Also er entdeckt sie ja zufällig. In dem neuen Film ist es aber so, dass er weiß, dass sie wieder geboren wird und er will den Moment abpassen, sie zu treffen. Also es ist schon ein anderer Ansatz.
Das heißt, er weiß es da schon, weil im Bram Stoker, also in dem Ford Coppola-Film, war es für ihn ja so, oh mein Gott, er hat sie gesehen und war dann, also es war ja nicht so, dass er damit gerechnet hat, sie zu sehen.
Richtig.
Das war ja eher so ein zufälliger Moment.
Also so
kam es
mir zumindest vor, das war ein zufälliger Moment, dass er sie wieder trifft. Und genau. In der Neuverfilmung jetzt, ich nenne es mal Neuverfilmung, weil wie gesagt, er nimmt große Teile aus dem Coppola-Film raus, deswegen würde ich es mal so bezeichnen, auch wenn es keine Neuverfilmung in der Form ist. Aber da ist es eben so, dass es seine Lebensaufgabe ist, sie wiederzufinden. Er weiß, dass sie wiedergeboren wird und setzt alles daran, sie wiederzufinden. Und hier auch noch, oh, ein großer Kritikpunkt, den ich auch noch nicht angeführt habe. Das ist so ein Unsinn. Ne? Also es ist ja so, im Coppola-Film übersteht er die Jahrhunderte als Vampir und saugt Leute aus und lebt vor sich hin, bis er Mina wieder trifft. Oder Mina trifft und plötzlich merkt er, oh, das ist meine Elisabetha wiedergeboren. So, ja? Und dann versucht er, sie für sich zu gewinnen. In dem neuen Film von Luc Besson ist es so, dass er das, wie gesagt, weiß und darauf hinarbeitet, sie wiederzutreffen. Und um das Ganze zu beschleunigen, das fand ich so dumm, entwickelt er ein Parfum, ja, was alle Leute um ihn herum nach ihm schmachten lässt. Das ist so ein unsinniger Handlungsstrang. Es ist voll aus
das Parfum.
Ja,
aber wie
ja.
aus das Parfum. Das ist so dumm. Und ich mir denke, das, was hat denn das damit?
Lass ihn doch.
Das ist auch noch mit drin. Das ist auch ein großer Kritikpunkt von mir. Was soll das? Ja, das
der
ist auch.
Der französische Touch.
Ja.
Der französische Touch, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Aber das ist irgendwie auch krass, weil ich finde, ich weiß nicht, ob das jetzt da auch so ist, aber so im Dracula von Ford Coppola ist es für ihn ja auch so wichtig, wo er herkommt und er ist ja so stolz auf seine Herkunft und bla bla bla, dass er Vlad der, was weiß ich, wievielte ist. Und im Buch ist es gar nicht so richtig angedeutet. Also er wird nur als Fürst, also als rumänischer Fürst benannt. Mhm. Und es wird immer so ein bisschen im Unklaren gelassen, wo er eigentlich herkommt. Also tatsächlich ist er viel mysteriöser. Also ich glaube, dass Coppola und eben Luc Besson versuchen schon, Dracula viel mehr auszuerzählen und viel mehr eben auch Tragik zu geben. Also die haben ja angefangen, ihm überhaupt Tragik zu geben. Ich glaube, die erste Interpretation, ich glaube, ich liege da sicher falsch, aber ich glaube, dass man auch bei der Kinski-Version von Nosferatu schon mal gesehen hat, wie es ist, wenn man dieser Person so Tragik anhauchen würde.
Ja. Ja. Haben wir eigentlich schon die Grundpunkte schon verglichen mit dem Roman? Schon, oder?
Also ich bin jetzt gerade immer noch dabei, so ein paar Sachen runterzusetzen. Ich gehe jetzt nicht handlungstechnisch komplett durch, weil das wird jetzt auch den Rahmen sprengen, sondern so ein paar wichtige Sachen, wie zum Beispiel, dass Mina ist, ja, hilft ja denen teilweise, hat ja auch dann Visionen und hat ja auch noch diesen Endkampf am Schluss in dem Ford Coppola-Film. Es wird ja dann so gezeigt, dass sozusagen eben Van Helsing, Harker und noch die anderen beiden, also dieser Cowboy und der andere Arzt, genau, dass die ja losgehen und sozusagen hinter Dracula her sind und so. Aber der letzte finale Schlag ist ja von Mina, die ihm das Herz mit dem Schwert sozusagen durchbohrt. Und das passiert halt tatsächlich nicht im Buch. Das sind wirklich noch Jonathan Harker, Van Helsing und eben die Jungs, die das dann machen und dort Dracula den Rest geben.
Mhm.
Und genau, was ich noch sagen wollte, dadurch, dass die dass diese Liebesgeschichte da nicht da ist, ist sie sehr, sehr loyal Harker gegenüber und ist total klar gegen Dracula. Also da ist keine Verführung oder sowas da drin.
Okay. Was ich noch sagen wollte, in der Neuverfilmung von Besson kommt Renfield überhaupt nicht vor. Renfield gibt's gar nicht, der kommt gar nicht vor.
Das ist schade, weil Renfield fand ich tatsächlich immer eine coole Figur. Und ich mochte den auch gerade in der Coppola-Version, die ja von Tom Waits gespielt wurde, der
ein
bisschen sehr exzentrisch ist, fand ich das tatsächlich super. Lucy ist, finde ich, eine Sache, die der Coppola-Film, das ist so bezeichnend dafür, weil der Coppola-Film ist so krass horny, das ist unglaublich.
Ja.
Die ganze Zeit. Also schon allein diese erotische Szene mit den drei Vampirbräuten, wie die dann aus dem Bett herauskommen und ihn so einlullen, das passiert tatsächlich auch gar nicht. Also es gibt die Szene schon im Buch, aber es ist nur so, dass sich die Schönste, in Anführungsstrichen, so wird das im Buch beschrieben, an ihn rantraut und einmal kurz an ihm nuckelt und dann sofort Dracula kommt und sich erstmal sagt von wegen, hey, geht weg von ihm, er gehört mir. Und das Witzige ist, im Coppola-Film ist es so, dass er dann ja auf Rumänisch spricht und Harker das gar nicht verstehen kann. Aber im Buch versteht Harker genau, was gerade Dracula zu ihm sagt und ist deswegen so verstört.
Aber dann wäre es ja nur Monica Bellucci, die an ihm kurz saugt.
Vermutlich.
Würde ich, ja, mache ich.
Ja, das war auch so witzig. Ich habe mir das mit einem guten Freund angeguckt und wir dachten zuerst, oh, das ist ja so ein dreckiges Bett, da würde ich mich nicht drauflegen. Auf einmal kommt Monica Bellucci. Naja, vielleicht. Die braucht Spinnenleben.
Ich muss immer noch an die Verarsche denken mit Leslie Nielsen, Dracula tot, aber glücklich. Das ist ja auch Renfield und dann sieht man diese drei Vampirbräute und ich glaube, die sind auch so bewusst komödiantisch übersexualisiert, die reiben sich ja dann so an den Möbelstücken und sind total sexualisiert. Und dann sagte Renfield so, aber meine Damen, was machen Sie denn mit den Einrichtungsgegenständen? Oder ist es Jonathan? Ich bin mir nicht sicher, aber irgendjemand, ich glaube, sagt es.
Ja. Und was ich auch sehr krass in der Coppola-Version fand, ich weiß nicht, wie das in der neuen ist, wie sind seine Kräfte? Was kann er?
Unsterblich.
Mhm.
Verdammt guter Kämpfer.
Kann er bei Tag raus?
Nee, er muss immer so ein bisschen auf Sonnenlicht aufpassen. Er kann andere Vampire erschaffen. Er kann aber auch eigentlich auch dämonische Helfer. Also er schafft andere Vampire. Und er kann Dämonen kontrollieren, wie diese komischen Gargoyles.
Das Parfümer da?
Das Parfüm hat, ja.
Das hilft ihm ja auch teilweise. Das ist ja nicht nur ein dummer Nebenplot. Ja, pass mal, wenn das nicht drinne wäre, wäre es noch mehr 1:1 zu dem Film. Und dazu kommt ja dann, ja, dann wäre er kürzer, das wäre schon besser, weil 130 Minuten ist schon ein bisschen lang ist er.
Boah.
Das ist schon negativ.
Aber der ist dann fast genauso lang wie der Coppola-Film, der ist 128 Minuten lang.
Aber und du hast das Parfüm-Ding noch drin.
Okay.
Oh Gott.
Weil Mr. Coppola hat ihn schon ein bisschen übermächtig gemacht, ne? Also er kann A, Schatten kontrollieren, dann ist er A,
wie gesagt,
schon unsterblich, er kann tagsüber rausgehen. Er ist zwar eben schwächer und eingeschränkter sozusagen, aber er kann ohne Probleme, er verbrennt nicht. Dann, was er noch kann, was ich super mächtig finde, was er sogar sagt, er kann den Sturm kontrollieren und alle Wesen, die auf der Erde kriechen. Das heißt, er kann alle Tiere, Insekten und alles Mögliche kann er kontrollieren. Also nichts, was im Wasser ist, das ist natürlich Aquaman vorbehalten. Aber sonst kann er alles, was auf der Erde kreucht und fleucht, kontrollieren. Und das ist schon krass, weil die Buchkräfte sind wesentlich limitierter.
Beißen kann er da im Buch.
Ihr Beißen, er ist unsterblich, aber er ist dann auch irgendwie mal in der Dunkelheit und so. Das ist, wie gesagt, das aus Dings ist schon näher dran, also Nosferatu. Ich bin in dem Buch leider nicht so weit gekommen, weil wird in eurem Film, oder ich sage jetzt in eurem Film, sondern in der neueren Version, wird da auch das Wort Nosferatu benutzt als Kennzeichnung des Wesens?
Ich glaube, einmal sagt, es ist ja auch nicht Van Helsing per se, sondern Christoph Waltz spielt ja eigentlich nur einen Priester, der, glaube ich, keinen Namen so in der Form hat. Er sagt, glaube ich, auch einmal irgendwie so, irgendjemand nimmt einmal das Wort Nosferatu oder so in den Mund, glaube ich, aber so als das wird er nicht charakterisiert.
Okay.
Ich kann mich aber auch irren.
Was mir witzigerweise an Van Helsing noch aufgefallen ist, ist, dass der Anthony Hopkins Van Helsing, der zu dem Zeitpunkt ja schon relativ alt war, diese drei Vampirbräute effektiver gekillt hat als der Hugh Jackman Van Helsing, der eine vollautomatische Armbrust hatte. Wollte ich mal nur so erwähnen.
Das stimmt, den gibt's ja auch noch, ey, den Film. Oh Gott.
Der war so scheiße, das ist echt abartig.
Ja, ja.
Unterhaltsam scheiße.
Ja. Genau, und wie gesagt, ich habe ja vorhin schon erwähnt, der Schluss ist eben komplett anders, weil eben die Jonathan Harker, Abraham Van Helsing und eben noch die anderen beiden Anwerber von Lucy damals ihm hinterhergerannt sind und ihm den Rest gegeben haben und eben Mina keine Verbindung zu Dracula hat. Mhm. Ende.
Okay.
Kleiner Funfact, wusstet ihr, dass der erste Schauspieler von Dracula, also der Bela Lugosi, dass der auch der Grund ist, warum Bela B. von den Ärzten sich Bela B. nennt?
Ich wusste das.
Bestimmt okay. Mal gehört, aber ja, kann sein.
Und ja, das okay. Intro von der Graf von den Ärzten ist tatsächlich auch aus dem 1930er Film, wenn er dieses Listen to them, Children of the Night.
Ich wusste das.
Ja, aber es gibt sicher ein oder zwei, maximal drei Leute von unseren Hörern, die es nicht
das
wussten.
Das mit der auf der Platte wusste ich zum Beispiel nicht.
Ha. Dann bist du einer von drei.
Ja, noch zwei weitere.
Ja, genau. Okay, hat Spaß gemacht, würde sagen. Haben wir gut auseinanderklamüsert. Und ist jetzt der Vorbote oder die Vorepisode zu unserer großen Faktencheck-Folge, die dann irgendwann mal folgen wird zu dem Thema. Mhm. Unsere nächste Faktencheck-Folge ist, wie gesagt, die 130., die wir ja schon angekündigt haben. Thema RPG, D&D und so weiter. Ne? Also da freuen wir uns schon drauf. Ich würde
aber
sagen,
wie fanden wir jetzt Bram Stoker's Dracula? Das haben wir noch nicht ab.
Stimmt.
Das Schöne ist, wenn ihr ihre Gesichter gerade sehen könntet, beide gleich zurück zum offenen Mund. Stimmt.
Ja, genau. Ja, wie fanden wir Francis Ford Coppolas Dracula, Bram Stokers Dracula?
Dann fange ich mal an, weil ich habe den ja erst vor ein paar Stunden gesehen und ich habe den auch schon länger nicht mehr gesehen und dachte mir, ich fand Bram Stokers Dracula etwas aufgeblasen, ein bisschen merkwürdig von seinen Effekten, bis ich dann mal irgendwann gecheckt habe, was der eigentlich machen will. Weil man könnte sich schon fragen, warum geht der so einen komischen Weg? Eigentlich wollte Francis Ford Coppola alte Technik nehmen, also er hat keinerlei CGI oder sonstige Computertechnik oder sowas drin. Er wollte nämlich so Technik nehmen, die man in den 50ern oder abwärts benutzt hat, um diesen Film neu zu machen. Also es war quasi eine Art und Weise, einen alten Film mit neuer Technik zu machen, ohne dass man sich auf zu neue Technik besann. Hat den jetzt nicht viel besser für mich gemacht. Weil ich immer noch nicht auf die Szene klarkam, als sie durch diesen blauen Feuerkreis gefahren sind und ich mich
gefragt habe. Ja, das sieht aus wie so eine Herdplatte, ja?
Was für eine Perspektive nehmen sie da gerade ein? Und dann war das auch so, wo ich mir dachte, ah, in Rumänien, da ist der Himmel rot oder dunkelblau, gegebenenfalls mit Augen drin. Okay, ich verstehe schon, was er irgendwie machen wollte, aber irgendwie kam es für mich nicht richtig an und ich muss auch sagen, dass ich den Film schon manchmal ein bisschen funny fand. Aber Gary Oldman ist großartig drin, Winona Ryder ist super drin, ich liebe Anthony Hopkins, Keanu Reeves ist so ein bisschen wie, ja, direkt von Bill und Ted in Jonathan Harkers Kostüm reingesetzt und yo, ja, dude, genau. Dracula, dude. Aber ich finde ihn trotzdem irgendwie gut. Ich mochte den sehr gerne. 3,5 mit Sternen.
Okay. Wer will jetzt, Sven, willst du oder soll ich jetzt?
Ich kann gerne. Carrie Elves, hätten wir fast noch vergessen. Den fand ich wieder richtig gut in der Rolle. Ich sehe den gerne in so älteren Rollen noch. Guck bei dem Papier. Carrie Elves, sagt euch doch was.
Ich bin gerade ganz kurz. Nein.
Der von Saw.
Wer ist das? Ach, stimmt, ja, das hatte ich ja vor. Der ist ja der eine Dings.
Und der Prinzenfilm da.
Von Lucy. Prinz
und, die Braut.
Die Braut des Prinzen. Exakt.
Und ganz, ich sehe den immer ganz gerne. Und auch alles andere. Mhm. Du hast meistens schon gesagt, ich finde den auch eher schmonzig. Also, das ist das Wort, was ich da immer sehe bei dem Film. Und da hat er mich halt null gekriegt. Er hat lustige Stellen, wo ich auch funny finde. Schauspielerisch Gary Oldman, über alles hinüber. Winona Ryder, verdammt hot. Und spielt richtig gut auch die Rolle. Die beiden. Aber ich lande dann bei 3 von 5. Also der andere unterhält mich mehr. Der andere Film unterhält
mich. Aber ich muss auch sagen, irgendwie sind in dem Film alle hot und dauerrallig. Ja. Selbst, die haben es selbst geschafft, dass Richard E. Grant irgendwie sexy rüberkommt. Und das muss schon was bedeuten.
Ja. Okay, jetzt bin ich dran. Also, es ist aber einer meiner Lieblingsfilme. Also, ich mag ihn sehr gerne. Ich finde die Effekte auch ein bisschen komisch an einigen Stellen, wie zum Beispiel das mit diesen blauen Dingern, wo ich mir denke, das sieht jetzt mal aus wie eine Herdplatte, ne? Und, aber das Ganze gibt dem Film dadurch so einen sehr theatralischen, filmischen Charakter einfach, ne? Ist natürlich ein bisschen drüber, aber ja, dadurch wirkt es halt sehr theatralisch, sehr dramatisch, wie so ein Bühnenbild halt einfach, mhm, ne? Mag ich aber trotzdem irgendwie gerne an dem Film. Mir gefällt an dem Film die Stimmung sehr gut. Natürlich, er ist nicht das Schauspiel, also das habe ich schon erwähnt, ne? Also wunderbar. Mhm. Siehst du, ich habe den jetzt eine Weile nicht gesehen, habe ihn immer gut im Kopf. Jetzt muss ich aus dem Stegreif sagen, was mir in dem Film so gut gefällt. So. Ich finde einfach irgendwie, dass diese Liebesgeschichte mehr Tiefgang hat irgendwie als diese Liebesgeschichte, die jetzt erzählt worden ist von Luc Besson, irgendwie, obwohl er sie versucht, ausführlicher zu erzählen und in den Vordergrund steht. Aber ich weiß auch nicht, diese Liebesgeschichte bei Coppola hat mehr Tragik irgendwie so ein bisschen. Ja, er ist ein bisschen drüber, er hat so ein bisschen altbackene Effekte, aber ich finde, das macht so den Charme, wie gesagt, aus. Hat eine gewisse Dramaturgie, es ist auch, dadurch bekommt er so ein Kunstwerkcharakter einfach, wie so ein Gemälde einfach. Das ist das, was mich als Kunsthistoriker natürlich anspricht, ne?
Der ist schon sehr eigen und hat auch super Sets, muss man mal sagen, ne?
Ja.
Er wirkt sehr expressionistisch, gerade mit diesem roten Himmel dann auch, wo man sich denkt, ja, ne? Mhm. Und ja, also ich gebe ihm trotzdem immer noch 4 von 5 Sternen, weil er gefällt ja nach wie vor immer noch gut. Schauspiel ist super, also Gary Oldman ist einfach fantastisch in seiner Rolle, egal ob er nur als alter Typ, als alter Graf mit seiner komischen, lustigen Frisur da rumrennt oder eben als super sexy jüngere Version seiner selbst mit Hut und Gehstock, der irgendwo rumsteht, mit seinen langen Haaren, also als Mettler quasi so.
Ja, der Film ist gothic as fuck, muss man schon
sagen. Ja, das mag ich auch sehr gerne an dem Film. Auch gerade mit dieser Brille, die so lila getönt ist, wo er dann so steht, so, ne? Also, gefällt mir trotzdem von vorne bis hinten. Mir gefällt auch dieser Sexton trotzdem in dem Film, ne? Er pimpert ja da auch rum, er bumst ja eigentlich Lucy in Gestalt eines Wolfs, ja? Da in dem Garten, es ist ja auch, wie das so aufgezogen ist mit diesem Nebel auch in dem Garten und so, gefällt mir nach wie vor einfach nur immer noch super gut. Also immer noch 4 von 5 Sternen für diesen Film einfach. Ja.
Kann ich schon nachvollziehen. Ich habe vorhin auch mal wegen der Frisur. Also, er hat ja am Anfang diese bescheuerte Frisur mit diesen Hörnchen so obendrauf, mit diesem langen Zopf noch hinten dran.
Ja.
Und ich habe mir halt vorgestellt, wie, stell dir vor, seine Vampirbräute gehen da immer hin und machen ihm seine Frisuren. Und er so, sieht das gut aus? Ich kann mich nicht im Spiegel sehen. Ja, das sieht schon gut aus, mach das, geh da hin und so. Und eigentlich sieht er aus wie der letzte Dulli, weil die sich die ganze Zeit über ihn lustig machen.
Ja, das ist witzig. Und ich muss bei der Szene immer wieder an Dracula tot, aber glücklich denken, weil da ist es, dann nimmt er das mal ab, so als Hut, so. Das ist witzig. Den Gag ziehen sie auch zweimal durch. Also, das machen sie zweimal.
Aber Asfa, jetzt musst du ja dann den neuen Dracula einfach noch gucken. Ja. Ein bisschen nett.
Den muss ich auch noch
Dann
gucken,
wissen, wie
ja.
du den fandest.
Ich bin auch gespannt, war ja witzig, weil er auch im Fahrwasser zu Frankenstein rauskam. Und lustigerweise damals, als der Bram Stoker-Film rauskam, kam, glaube ich, 1 oder 2 Jahre später oder fast zur selben Zeit der Mary Shelleys Frankenstein raus mit Kenneth Branagh, der auch ähnlich aufgedreht war und so wilde Kamerafahrten benutzt hat. Also man kann die Filme schon sehr krass gegenüberstellen, weil die sich sehr nah an das Original gehalten haben, aber trotzdem ihren eigenen Twist dran gemacht haben.
Also was ich noch ergänzen wollte, natürlich gefällt mir auch die düstere Atmosphäre, die dadurch entsteht. Ne? Also dieser dunkle Unterton dieses Films halt einfach, ne? Zusammen mit dieser Gothic-Optik einfach.
Ist auch eher der ernst gemeinterere Film, glaube ich.
Ja,
Ja, auf jeden
er nimmt
Fall,
dieses
ja.
Thema schon deutlich ernster, als es Luc Besson macht, der da wirklich auch ein bisschen Spaß mit reinbringt. Ich glaube, das ist der Unterschied. Also, den Bram Stoker Dracula kann man, glaube ich, immer gucken, aus mehreren Gründen, weil ihr habt das Set, hast du auch nochmal reingeschmissen von Asfa. Set ist geil. Also,
Und wisst ihr, das kann man noch so zum Abschluss bringen, wisst ihr, was in jeder einzelnen Version von Dracula komplett unwichtig ist?
Knoblauch.
Die
Was denn?
Fahrt der Demeter.
Was?
Die Fahrt der
Ja,
Demeter, ja.
Demeter, ja.
Ja.
Aber dafür ist der Film, wo es darum geht, auch unbedeutend.
Ja, da wollte ich nochmal kurz drauf anspielen.
Ja. Okay. Ja, hat Spaß gemacht, ich würde sagen. Jetzt kann ich mich dann aber endlich verabschieden. Jetzt können wir uns endlich verabschieden. Jetzt haben wir wirklich alles in die Episode gepackt, was nötig ist. Wie gesagt, da gibt es mal eine größere Faktencheck-Folge zu. Die 130. wird aber das Thema erstmal RPG, D&D und so weiter sein, hatten wir ja schon angekündigt. Ich würde sagen, dann würfeln wir uns mal rüber zur nächsten. Nee, warte mal, das ist ja die 130. wer der Würfelspruch. Verdammt. Nein, wir hören uns dann zur nächsten Kursgetick und würfeln uns dann so langsam vor zur
Wir
130.
beißen uns quasi darin fest.
Genau. Da würde ich sagen, reingehauen.
Saug, saug.
Okay, tschüss.